Wir haben heute eine spannende Geschichte und ich möchte davor noch beten. Herr, wir möchten uns nach dir sehnen und wir brauchen dein Wort, das lebendig ist, um gestärkt zu sein, um ermutigt zu werden, immer wieder neu. Wir danken dir für das, was wir schon über dich wissen, für das, was wir schon erkannt haben. Und wir danken dir, dass du uns immer wieder neu auf Dinge erinnerst, uns auf Dinge hinweist, die dir wichtig sein, die du in deinem Wort niedergeschrieben hast. Und wir möchten jetzt einfach offen sein für dein Reden, dass du zu uns persönlich sprichst, sei es durch einen einzelnen Gedanken oder durch das gesamte Bild, Herr. Amen. Die Geschichte, die wir anschauen, das ist so gar nicht das ganze Setting. Wir schauen gleich so einen Teilaspekt an, gar nicht, was so die Vorgeschichte, Nachgeschichte ist. Das Ganze findet zur Zeit vom Propheten Elisa statt, also 2. Könige 7. Und die Situation ist die, der König des Nordreichs Israel hat seine Hauptstadt in Samaria, das so, wo das Nordreich Israel regiert, das ist schon getrennt. Und es bricht eine Hungersnot aus. Und eine Hungersnot ist immer lebensentscheidend. Sarajevo, wo wir gewesen sein, gab es auch gerade mal 30 Jahre her einen Bürgerkrieg, wo die Stadt auch von oben beschossen worden ist und man war eingekesselt. Und dann haben sie durch einen Flug, wo jetzt der Flughafen ist, so einen Tunnel gegraben, um hinter die Front zu kommen, um Proviant in die Stadt reinzubringen. Und das ist so dieser Lebenstunnel, den sie heute noch feiern und zelebrieren, der es geschafft hat, dass die Bevölkerung am Leben geblieben ist. Und sowas Ähnliches passiert halt in der Geschichte, aber auf eine andere Art und Weise. Der Hunger hat sie auf jeden Fall in dieser Stadt, die belagert worden ist, es ist die feindliche Armee gekommen und hat diese Stadt, der syrische König hat diese mit seiner Armee die Stadt belagert und dadurch ist die Hungersnot logisch nicht leichter geworden, sondern immer schlimmer geworden. Hat sich ins Unermessliche gesteigert. Es gab enorme Teuerungen, also nicht was wir hier haben in der letzten Zeit, sondern Inflation ins Extremste. Und die Leute haben schon angefangen, ihre eigenen Kinder zu essen. Es gibt gerade davor eine Geschichte, da kommt eine Frau zum König und beklagt sich, ey, ich habe mit meiner Nachbarin ausgemacht, dass mir heute mein Kind essen und morgen ihrs, aber sie gibt ihr Kind nicht heraus. Frechheit. Also dramatisch, moralisch, katastrophal, ethisch. Einfach eine unermessliche Not. Und da in diese Situation hinein passiert was, eine ganz interessante Geschichte, die wir uns anschauen wollen. Und da lesen wir ab Vers 3 einmal. Nun waren da 4 aussätzige Männer am Eingang des Tores, die sagten einer zum anderen, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Also die hatten einen Aussatz, die haben Lepra gehabt. Das hat bedeutet, sie haben eine Krankheit gehabt, die sich immer weiter ins Schlimmere steigert, das Immunsystem wird immer schwächer, der Körper zur damaligen Zeit verfällt mehr und mehr nicht, weil die Krankheit so schlimm ist, sondern weil man keine Gespür mehr hat. Du spürst immer, wo du dich anschlägst und so machst du deinen Körper nach und nach kaputt. Also schon eine schlechte Situation, aber die Regelung, die Gott selbst eingeführt hat, war, dass wer Aussatz hat, muss außerhalb des Lagers sein, nicht, dass der Rest der Gemeinschaft angesteckt wird. Und so waren sie außerhalb des Lagers. Und nicht nur außerhalb des Lagers, sondern wenn Knappheit schon in der Stadt drin ist, dann wird keiner auch mal ein Brotlaib oder irgendwas rüberwerfen, damit sie sich ernähren können. Und so war ihre Situation noch viel schlimmer als die Situation in der Stadt drin. Dann geht's im Vers 4 weiter. Wenn wir sagen, lasst uns in die Stadt gehen, in der Stadt herrscht ja die Hungersnot, dann werden wir dort sterben. Wenn wir aber hier bleiben, werden wir auch sterben. So kommt nun und lasst uns ins Heerlager Arams überlaufen. Wenn sie uns am Leben lassen, dann leben wir. Und wenn sie uns töten, dann sterben wir. Also da hat wohl einer so eine schlaue Idee gehabt und gesagt, ey, selbst falls irgendwie die Möglichkeit bestehen würde, in die Stadt reinzukommen, macht es absolut keinen Sinn. Die verhungern dort, wenn wir reinkämen, werden wir auch verhungern. Also, was können wir noch machen? Wir könnten zu den Feinden überlaufen, zu ihnen rübergehen. Im schlimmsten Fall bringen sie uns um. Dann sind wir tot, aber wir verhungern eh. Was soll's, wir probieren's. Und so hat einer die Idee gehabt und die anderen drei sagen, ja, die Chance ist jetzt nicht so mega stark, aber wir müssen's probieren. Was anderes bleibt uns nicht über. Genau, und so gehen sie los. Im Vers 5, so machten sie sich bei der Abenddämmerung auf, um ins Heerlager Arams zu kommen. Und sie kamen an den Rand des Heerlagers von Aram und siehe, da war kein Mensch. Denn der Herr hatte das Heerlager Arams ein Getöse von Wagen und ein Getöse von Pferden hören lassen, das Getöse eines großen Heeres macht. Da hatten sie einer zum anderen gesagt, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten gegen uns angeworben, dass sie über uns kommen sollen. So hatten sie sich aufgemacht und waren in der Abenddämmerung geflohen. Sie hatten ihre Zelte und ihre Pferde und ihre Esel zurückgelassen, das ganze Heereslager, wo es war, und waren um ihr Leben geflohen. Also das sieht man, und es ist so spannend bei Geschichten aus dem Alten Testament, wie gut Gott doch ist. Er hat schon eigentlich eine Lösung parat und schon was vorbereitet, noch bevor die das überhaupt sehen. Noch auch bei Abenddämmerung, gerade wo sie loslaufen, hat Gott schon die Lösung gebracht, dass sie am Leben bleiben können. Und Gott braucht dafür ganz einfach gar nichts. Er macht einfach ein bisschen einen Lärm, den er irgendwie produziert, und sie denken, okay, da kommt der Heeresmacht und zack, seien sie weg. Unser Gott ist ein Gott, der Kämpfe einfach so gewinnt. Das ist richtig genial. Okay, lesen wir mal weiter. Als nun jene Aussätzigen an den Rand des Heereslagers kamen, gingen sie in eines der Zelte und aßen und tranken, und sie nahmen Silber und Gold und Kleider von dort mit und gingen hin und versteckten es. Dann kehrten sie zurück und gingen in ein anderes Zelt, und sie nahmen auch von dort etwas mit, gingen hin und versteckten es. Also sie sind hinkommen und alles ist da gewesen. Die ganzen Pferde waren noch da, die ganzen Waffen sind gefallen worden lassen wahrscheinlich. Das ganze Essen war da, vielleicht war gerade frisch am Feuer etwas gekocht. Alle Wertgegenstände, alles ist da gewesen. Sie sind einfach davon gerannt. Das war eine mega Chance für diese vier Aussätzigen. Jackpot. Und sie haben sich so richtig gegönnt, so richtig den Bauch vollgeschlagen und sich wahrscheinlich einfach richtig gut gefühlt. So, oh, mega. Eine Freude, dass sie am Leben sind. Eine Freude haben sie gehabt. Und haben angefangen, die Schätze zu vergraben und sich gesagt, ey, wir sind nicht blöd. Jetzt haben wir hier Schätze, wir vergraben die für später. Dann haben wir später immer noch, nicht nur jetzt eine Freude, sondern wir haben eine Freude für unser ganzes Leben, ist ausgesorgt. Wir haben keine Not mehr. Uns geht's gut. Und dann im Vers 9 aber, kommt plötzlich ein Umdenken. Dann sagte sie einer zum anderen, also wieder einer hat so angefangen wahrscheinlich, wir tun nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Das klingt sehr neutestamentlich eigentlich, gell? Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Und nun kommt und lasst uns hineingehen und es im Haus des Königs berichten. Also sie hatten mega Glück, aber das ist ein geistliches Prinzip. Wir sind nicht gesegnet, um einfach gesegnet zu sein, sondern wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein für andere. Das ganze Alte Testament und Neue Testament ist voll von der Botschaft, dass das Volk Israel zum Beispiel gesegnet worden ist, damit alle Völker Gott ehren, damit alle Völker in die Anbetung Gottes finden, damit sie ihn kennenlernen, dass sie sehen, wie gut dieser Gott ist. Und auch jetzt geht es diesen vier Aussätzigen mega, mega gut. Sie haben richtig Glück, aber sie merken, das ist eigentlich ein Tag guter Botschaft. Und wenn wir diese Botschaft, dass der Feind weg ist und das Leben möglich ist, nicht mitteilen, dann tun wir was Unrechtes, dann laden wir sogar Schuld auf uns, sagen sie. Man muss bedenken, sie seien gerade noch vor der Stadt gewesen, wo sich keiner um sie geschert hat, wo sich keiner um sie gekümmert hat, sie am Verhungern waren. Und jetzt sagen sie selbst und haben selbst diesen Gedanken, ey, wenn wir das nicht mitteilen, dann ist es falsch. Und es ist falsch, wenn wir es nicht noch heute berichten. Sie hätten sagen können, wir ruhen uns noch ein bisschen aus. Wir sind körperlich geschwächt gewesen, wir sind rübergelaufen zum Heerlager. Es hat emotionale Kraft gekostet, diese Spannung auszuhalten. Jetzt haben wir uns den Bauch vollgeschlagen, wir haben Löcher gegraben und Schätze verbuddelt. Jetzt haben wir mehr. Das machen wir morgen. Aber nein, sie sagen, ey, wir müssen das heute noch machen. Warum? Weil in der Stadt sein Menschen, die um Minute am Sterben sein. Und wir müssen uns beeilen, sagen sie sich. Und so gern sie zurück. Vers 10, so kamen sie und riefen die Torwache der Stadt und berichteten ihnen. Wir sind in das Heerlager Arams gekommen und siehe, da war kein Mensch und keine Menschenstimme, sondern nur die Pferde angebunden und die Esel angebunden und die Zelte, so wie sie waren. Da riefen es die Torwächter aus und man berichtete es drinnen im Haus des Königs. Da stand der König in der Nacht auf und sagte zu seinen Knechten, ich will euch sagen, was die Aramäer mit uns gemacht haben. Also jetzt erstmal keine frohe Botschaft, er denkt, oh, da ist ein Trick dahinter. Sie haben erkannt, dass wir Hunger leiden. Da sind sie aus dem Lager abgezogen, um sich im Feld zu verstecken, indem sie sich sagen, wenn sie aus der Stadt herauskommen, dann wollen wir sie lebendig greifen und in die Stadt eindringen. Da antwortete einer von seinen Knechten und sagte, ja, das kann schon sein, und hat gesagt, man nehme doch 5 von den übrig gebliebenen Pferden, die hier noch übrig geblieben sind. Siehe, ihnen wird es ja doch ergehen, wie der ganzen Menge Israels, die hier übrig geblieben ist. Siehe, ihnen wird es ergehen, wie es der ganzen Menge Israels, die am Ende ist. Schicken wir sie doch hin und lasst uns sehen. Also, es ist nur Nacht gewesen, wo die Männer zurückgekommen sind. Wo sie hingegangen sind, war Abenddämmerung. Sie haben sich den Bauch vollgeschlagen, sie haben Sachen versteckt und so weiter. Jetzt wird es dunkel sein und dieses Zurückgehen, das wird schon mal riskant gewesen sein, weil vielleicht waren ja dort tatsächlich Soldaten auf der Lauer. Wenn man in der Nacht zurückgeht, kann man stolpern, man kann sich verirren oder man hat ein Licht. Wenn man ein Licht hat, wenn sie eine Fackel mitgenommen haben vom Lager, dann ist man schon von Weitem sichtbar. Und die Soldaten können zurückkommen und sich schnell packen. Also es war riskant, zurückzugehen, aber sie haben es gemacht. Und dann sieht man nochmal in dieser Erzählung, in dieser Berichterstattung, in dem Überlegen, wo der König hat und dieser Anführer von der Heeresmacht, sie haben nur noch 5 Pferde übrig gehabt. Also die Not war wirklich groß. Also 5 Pferde für eine ganze Stadt, das wäre, keine Ahnung, in einem Tag ist das Ratzeputz zusammengegessen, die Salami. Weg. Also die Not war wirklich groß. Und trotzdem sagt der König, ey, das ist sicher ein Trick, mach mal lieber nix. Aber er hat zum Glück jemanden gehabt, einen Verantwortungsträger, der eine Idee gehabt hat, zwischendrin, der nicht gesagt hat, ey, dummer König, lass mal bleiben, verhungern wir halt. Oder, ey, Iger, bleibt es da, sondern er hat gesagt, lass uns was ausprobieren. Lass uns einen Versuch starten, ob das stimmt, um gerettet zu werden. Und dann geht's weiter. So nahmen sie 2 Wagen mit Pferden und der König schickte hinter dem Heerlager Arams Männer her und sagte, geht hin und seht. Und sie zogen ihnen her bis an den Jordan. Siehe, der ganze Weg war voll von Kleidern und Geräten, die die Aramäer auf ihrer hastigen Flucht weggeworfen hatten. Und die Boten kehrten zurück und berichteten es dem König. Da ging das Volk hinaus und plünderte das Heerlager Arams. Also sie haben diesen Versuch gestartet und tatsächlich, es hat sich bestätigt, nicht nur das Lager war leer, sondern der ganze Weg weiter entlang war alles hin und her geworfen. Um noch schneller zu fliehen, haben die Soldaten alles weggeworfen, was irgendwie gestört hat, um noch schneller davon zu kommen mit ihrem Leben. Und so ist diese Stadt gerettet worden. Eine ganz interessante Geschichte. Und ich glaube, im Lichte, im Zusammenhang der ganzen Bibel, können wir aus dieser Geschichte so manche Übertragungen machen für uns. Und das erste ist mal, manchmal hat Gott die Veränderung oder die Hilfe, die Lösung bereits gebracht, bereits in die Wege geleitet, noch bevor wir es mitbekommen, noch bevor wir es sehen. Aber wenn wir passiv im Selbstmitleid bleiben und sagen, es ist alles so schlecht, man kann nichts machen, dann werden wir manchmal nicht mitkriegen, was Gott schon getan hat. Und deswegen muss man manchmal aktiv werden und manchmal die aktiven Schritte, die Möglichkeiten, auch wenn es eine kleine Chance ist, gehen, es wagen, einfach loszustarten, und immer wieder wird man entdecken, Gott hat schon was gemacht. Gott hat schon die Lösung gebracht, den Weg eröffnet. So ist unser Gott. Also es ist erstmal was, wo man lernen darf, so fürs eigene Leben, aber wo man einfach auch staunen darf, wie unser Gott ist. Dann das Zweite, die vier Aussätzigen, die waren nicht trauriger, als sie ins Lager gekommen sind. Sie haben sich gefreut, sie haben gefeiert, sie haben gegessen, den Bauch vollgeschlagen. Sie haben sich gefreut über das, dass sie Leben gekriegt haben eigentlich. Und diese Freude, die dürfen und sollen wir haben. Diese Freude ist wichtig, dass wir neues Leben haben in Gott. Das ist gigantisch, das ist wow. Wir sind ein Stück weit wie diese Bewohner oder wie diese Aussätzigen, dass wir plötzlich vom Tod gerettet sein. Wenn wir verstanden haben, dass wir eigentlich vor Gott nicht bestehen können als Menschen, weil wir nicht perfekt sein und wir deswegen einmal sterben werden und nicht nur sterben werden, sondern einmal Rechenschaft ablegen werden und nicht ist dann Piumeno vielleicht aufgeht oder nicht aufgeht, sondern die Bibel sagt uns, dass wir verurteilt werden. Das ist hundertprozentig klar. Wir haben keine Chance, Gottes Gericht positiv rauszukommen. Wenn wir das verstanden haben, dass wir wirklich eigentlich wie zum Tode geweiht sind, aber dann durch diese gute Botschaft erkannt haben, dass wir durch das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, gerettet sein und Leben haben, dann ist es was zum Feiern. Dann ist es was, wo wir uns tagtäglich darüber freuen sollen, wo wir uns erinnern dürfen dran und mit erinnern, was auch an positive Veränderung hineingekommen ist, indem, dass wir unser Leben mit Jesus gestartet haben, neu gestartet haben, wie Versöhnung vielleicht hier hineingekommen ist, wie Frieden hineingekommen ist in Situationen, wo wir frei geworden sind von Angst, wo wir einen Sinn gekriegt haben. Diese Dinge sind Zusatzdinge, die Gott uns schenkt, wenn wir mit ihm ein Leben starten, und auch an dem dürfen wir uns freuen. Das sind wie so diese Schätze, die diese vier Aussätzigen auch schon vergraben haben und sagen, ey, wir wollen uns nicht nur heute dran freuen, sondern wir wollen uns den Rest unseres Lebens dran freuen. Von dem werden wir den Rest unseres Lebens zehren. Den Rest unseres Lebens wird es uns gut gehen. Diese Freude, die dürfen wir und die sollen wir haben. Das ist aber nicht die vorrangige Botschaft dieser Geschichte, glaube ich. Die offensichtlichste Botschaft ist, wenn wir das verstanden haben und entdeckt haben, dann haben wir eine Verantwortung. Dann haben wir eine Verantwortung, dass diese frohe Botschaft oder wie sie heißt, dieser Tag der guten Botschaft, wie es in meiner Übersetzung heißt, dass das auch andere mitbekommen. Und die vier haben sich deswegen gesagt, es ist falsch und schlecht, wenn wir das für uns behalten. Und es liegt nicht an ihnen, dass der König das annimmt oder nicht annimmt. Das war nicht ihre Verantwortung. Ihre Verantwortung war nur, diese Botschaft zu bringen, dass die Feinde weg sein, dass das Leben möglich ist. Ein Auszug aus einem Buch möchte ich da vorlesen, den ich ja vor ein paar Wochen gelesen habe, den ich sehr interessant fand und wo ich mich selbst auch wieder entdeckt habe. Wenn wir den normalen Christen im Gottesdienst am Sonntagmorgen oder am Sonntagabend heute fragen würden, die Botschaft des Christentums zusammenzufassen, würden wir sehr wahrscheinlich etwas hören wie: Die Botschaft des Christentums ist, dass Gott mich liebt. Oder die Botschaft des Christentums ist, dass Gott mich so sehr liebt, dass er seinen Sohn Jesus geschickt hat, um für mich zu sterben. Und so wunderbar diese Empfindung auch klingt, ist sie biblisch? Ist sie nicht unvollständig nach allem, was wir in der Bibel gesehen haben? Gott liebt mich ist nicht das Wesentliche am biblischen Christsein. Denn falls Gott mich liebt, die Botschaft des Christentums ist, wer ist dann ihr Objekt? Gott liebt mich, mich. Das Christentum hat mich zum Objekt dann. Wenn ich eine Gemeinde suche, suche ich deshalb eine, deren Musik mir am besten passt und deren Programme am besten auf mich und meine Familie zugeschnitten sind. Wenn ich Pläne für mein Leben und meine Karriere mache, geht es darum, was für mich und meine Familie am besten funktioniert. Wenn ich überlege, wo ich wohne, welches Auto ich fahre, welche Kleidung ich trage und wie ich leben will, wähle ich alles danach, was am besten für mich ist. Und das ist die Variante des Christentums, die in vielen Teilen der Welt vorherrscht. Aber das ist kein biblisches Christentum. Die biblische Botschaft, die Botschaft der Bibel ist nicht, Gott liebt mich und Punkt, als wären wir das Objekt unseres eigenen Gehorsams. Die Botschaft der Bibel lautet, Gott liebt mich, damit ich ihn, seine Wege, seine Errettung, seine Ehre und seine Größe unter allen Nationen bekannt mache. Und dann ist Gott das Objekt unseres Glaubens und unseres Christseins, hat ihn zum Zentrum. Nicht wir sind das Ziel des Evangeliums, sondern Gott ist das Ziel. Gott stellt sich selbst in den Mittelpunkt, sogar bei unserer Errettung. Er rettet uns nicht um unseretwillen, sondern um seines heiligen Namens willen. Wir haben Errettung empfangen, damit sein Name unter allen Völkern verkündet wird. Gott liebt uns um seiner Sache in dieser Welt willen. Und dann geht es natürlich noch weiter und erklärt es natürlich auch, dass das jetzt vielleicht auch schockierend sein kann, aber das im richtigen Blick auch zu kriegen. Aber ich fand es interessant, diesen Zusammenhang. Gott liebt mich und ich bin gerettet, aber nicht, um dabei stehen zu bleiben, sondern es geht darum, dass Gott dabei geehrt wird und das wird er, indem alle noch mehr diese Botschaft mitkriegen. Und die Geschichte zeigt uns, die Zeit, die drängt. Die Menschen in der Stadt, die sterben Stunde um Stunde, Minute um Minute, Sekunde um Sekunde. Und diese Stadt ist nicht nur eine Stadt, sondern diese Stadt ist ein Bild für die ganze Welt. In der Welt sterben Menschen, die diese gute Botschaft noch vielleicht noch gar nicht gehört haben oder noch nicht verstanden haben. Und so müssen wir besorgt sein um diese Menschen. Und es ist egal, ob sie uns gegenüber schlecht eingestellt sind oder schlecht eingestellt waren, wie sie diesen Aussätzigen schlecht eingestellt waren gegenüber. Die Bibel lädt uns ein und fordert uns ein und Jesus fordert uns auf, zu gehen. Die wenigsten Menschen werden selbst auf uns zukommen und einfach Fragen stellen. Man muss zu ihnen gehen und mit ihnen wohnen zum Beispiel. Die Bibel sagt, jeder von uns ist ein Missionar. Es ist nicht ein Beruf, den man aussucht, sondern das ist eine Berufung. Und zwar bedeutet es, Botschafter zu sein, die gute Nachricht weiterzutragen. Der Paulus sagt im Römer 1 zusammengefasst, dass er, egal ob Grieche oder Nicht-Grieche, egal welche Menschen, er empfindet eine Schuld gegenüber allen ihnen, diese gute Botschaft zu bringen. Und so sind wir auch schuldig, anderen Menschen davon zu erzählen. Wir schulden der Welt Jesus. Und diese vier Aussätzigen, das waren Niemande. Und wenn Niemande das können, dann können wir das auch. Diese vier Aussätzige, die waren äußerlich wirklich eklig. Und so ist auch das Christentum oder auch, wie man vielleicht auch andere Christen, bevor man selbst zum Glauben kommt, erlebt hat, vielleicht auch, oh, da gibt es trotzdem Streit und das sind diese Dinge, man hat negative Erfahrungen gemacht. Und auch Christen sind nach wie vor eklig, es sind nicht bessere Menschen. Aber das, was schön ist, ist die Botschaft, die sie bringen. Das macht den Unterschied. Also egal wie unqualifiziert wir uns fühlen manchmal, oder egal, wie äußerlich lächerlich oder wie heuchlerisch wir vielleicht manchmal auch sind, was wir auch sind und wo wir auch Veränderung ja wollen, aber wir müssen nicht erst perfekt sein, um diese Botschaft zu verkünden. Weil die Botschaft in sich selbst ist gute Botschaft, die gehört werden muss. Und so haben diese vier Niemande manches Unbequeme und Riskante auf sich genommen. Sie sind in der Nacht hinübergelaufen. Sie haben riskiert, angegriffen zu werden. Es war unbequem, mit vollem Magen, müde und erschöpft rüber zu gehen. Und es war auch nicht unbedingt reizvoll, vor den König zu treten und ihm das zu sagen und dann mitzukriegen, dass er ihnen nicht glaubt. Und so gibt's ein Lied, eine Liedzeile, wo ich ein tolles Lied finde, wo es leider noch nicht auf Deutsch gibt. Das heißt, ich bin nur ein Niemand, der versucht, jeden alles über einen zu sagen, der meine Seele gerettet hat. Also ich bin auf Englisch, I'm just a nobody trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Also ich bin einfach jemand, niemand eigentlich verglichen mit der Welt, der einfach diese Botschaft weitersagen möchte, der den anderen von jemand anders erzählen möchte, der anders ist als ich. Und so können wir Teil von was Großem sein. So sagt uns Gott, ey, ich habe dich gesegnet, damit die Völker mich kennen und ehren. Und natürlich gibt es viele Einwände. Natürlich ist die Herausforderung, dass die Menschen um uns herum nicht so radikal merken, wie nah sie am Tod sind, wie jetzt diese Leute in dieser Stadt drin. Das ist eine Herausforderung. Und auch wie wir in Sarajevo unterwegs waren, es war eine Herausforderung, es war frustrierend, mit Englisch nicht weiterzukommen. Oder dann, zweiter Tag waren wir unterwegs und es hat sich kein gutes Gespräch ergeben. Es ist herausfordernd, aber wir haben genauso andere Leute getroffen. Oder vielleicht nicht mal ich selber, andere aus dem Team haben andere Leute getroffen, die offen waren. Und es haben sich Gespräche ergeben für über 2-3 Stunden mit einem, ich weiß nicht, was aus ihm passiert, aber mit einem Imam aus Mekka gab es ein Gespräch über mehrere Stunden. Wie krass ist das? Und das sehen wir, es liegt nicht an uns, es liegt nicht an den Aussätzigen, sondern die Kraft liegt in dieser Botschaft, die geliefert wird, die gebracht wird. Also die dritte Sache ist, ey, wir haben eine Verantwortung, diese gute Botschaft mitzuteilen. Und dann das vierte ist, ob die anderen das annehmen oder nicht, das ist nicht in unserer Macht, nicht in unserer Hand. Der König, der hört es und er sieht auch wahrscheinlich, dass ihre Bäuche vollgeschlagen sind. Er sieht wahrscheinlich auch ihre Gesichter, wie sie strahlen und begeistert sind. Aber er hat Angst. Er hat berechtigt Angst, weil es könnte tatsächlich sein, dass das ein Hinterhalt ist, dass es ein guter Trick ist. Und so werden wir immer wieder auf Menschen stoßen, die Angst haben, aus unterschiedlichen Gründen diese Botschaft mit Freuden aufzunehmen. Aber die Geschichte, da gibt es noch jemanden, eine entscheidende Person, diesen Heeresführer, der diese Versuchsidee hatte. Und so sind vielleicht von uns manche eher, die diese Botschaft bringen, und andere von uns sind vielleicht eher diese Heeresführer, die Ermutigung und Hilfestellung geben, manches einfach mal zu versuchen, manches mal einfach auszuprobieren. Ey, darf ich mit dir einfach mal beten? Ey, darf ich dir einfach mal erzählen, wie ich das mit Gott mache, was er in meinem Leben tut? Ey, darf ich dich einladen, da mal dabei zu sein? Nicht mal im Gottesdienst, sondern auf einer Wanderung, gemeinsam unterwegs zu sein oder zum Abendessen. Und so dürfen wir auch wie dieser Heeresführer Hilfesteller sein, dass Menschen es trotz ihrer Angst, trotz dem, was abhält, es einfach mal versuchen, sich darauf einlassen, in einer abgesicherten Art und Weise. So, das können wir lernen. Und ein letzter kurzer Punkt noch. Wenn man selbst noch nicht gerettet ist, wenn man selbst noch wie dieser König ist oder wie diese Bevölkerung, die in der Stadt sind und noch gar nicht wissen, dass diese Botschaft existiert, dann können wir von dieser Geschichte lernen, es selbst auch zu wagen, es selbst auch zu probieren, sich darauf einzulassen, es einfach mal mit Gott zu probieren, ihn herauszufordern. Ey, wenn das stimmt, dann schenk mir Beweise. Wenn das stimmt, dann schenk mir Dinge, die zeigen, dass das echt ist, dass das lebendig ist, dass da was dahinter steckt. Genau. Ich möchte ja eigentlich auch schon enden und möchte noch ein Lied vorlesen, als ein Gebet. Und zwar heißt das Lied Herr der Ernte. Ich weiß nicht, wie es akustisch geht, deswegen muss ich es vorlesen. Da geht es darum, dieses Bild, dass Menschen um uns herum sind, die aber auch schon bereit sind, diese Botschaft zu hören, weil Gott schon was gewirkt hat, weil Gott schon was vorbereitet hat, wenn sie davon erfahren. Und da heißt es, O Herr der Ernte, noch bevor du fragst, bin ich hier und sag Ja zu dir. Also noch bevor du sagst, ey, sende Arbeiter, wen könntest du senden, möchte ich sagen, ey, ich sag Ja zu dir und ich möchte grundsätzlich eine Bereitschaft haben zu gehen. Ich spüre, wie der Geist von Gott mein Innerstes bewegt, zu gehen. Und ich höre, wie du mit Leidenschaft und Nachdruck rufst, steh auf und geh. Egal, was es mich kosten wird, ich weiß, dass Jesus würdig ist und die Liebe aller Völker verdient. Dein Geist bestärkt geheimnisvoll, was dein Wort in uns bewirken soll, dir zu bringen, wofür dein Leben gabst, Jesus. Und jetzt genau diese Zeit hast du vorherbestimmt für mich, für mein Leben. Und ich reagiere auf diesen Ruf und ich geb dir mein Leben. Egal, was es mich kosten wird, ich weiß, dass Jesus würdig ist und die Liebe aller Völker verdient. Dein Geist bestärkt geheimnisvoll, was dein Wort in uns bewirken soll, dir zu bringen, wofür dein Leben gabst, Jesus. Es gibt nur eine Reaktion, es gibt nur einen Weg für mich. Ich sage Ja zu dir, Ja zu dir. O Herr der Ernte, noch bevor du mich fragst, bin ich hier und sage Ja zu dir. Herr Jesus, du möchtest uns immer wieder neu einladen. Uns neu einladen, mit dir zu rechnen, dass du schon Lösungen parat hast, wo wir noch keine sehen. Und wir danken dir und wir wollen uns immer wieder neu freuen darüber, dass wir, wo wir es schon verstanden haben und ergriffen haben, zu dir gehören dürfen, wo wir schon Leben bekommen haben, dass du sagst, wer zu dir kommt, der kriegt Leben, ewiges Leben, ein überströmendes Leben. Danke, haben wir das schon bekommen und wir wollen dich bitten, dass du uns immer wieder neu mit dieser Freude erfüllst daran, was du für uns getan hast, wer du für uns bist. Und deswegen wollen wir auch Ja zu dir sagen, nicht nur bei dem stehen zu bleiben, dass du uns gerettet hast, sondern dass du uns gerettet hast, damit alle Völker dich ehren, dass wir Teil davon sind, in diesem großen Bild Botschafter zu sein von diesen Botschaft. Und heute ist ein Tag guter Botschaft und morgen ist ein Tag guter Botschaft, dass wir das weitersagen, Herr. Schenk uns da ein Anliegen dafür, dass unser Herz neu ergriffen wird davon, weiter zu sagen. Und du wirst Wege schenken und Türen öffnen, wo es Möglichkeiten gibt, es zu tun. Das glaube ich. Aber schenk uns, dass wir bereit sind dafür, dass wir sagen, ja, ich möchte das weiter sagen. Und Herr Jesus, hilf uns auch, ja, Hilfesteller zu sein, auf eine Art und Weise, dass andere es probieren. Das heißt, dass wir uns auf einen Café treffen und einfach mal durchreden, was es an Hinderungsgründen gibt oder andere Dinge. Oder einfach mal zuhören, was an anderer Not da ist und darauf Wahrheit und Leben hineinzusprechen, Ermutigung zu geben. Und so, ja, sie schmecken und sehen zu lassen, wie freundlich du bist. Herr Jesus, wir wollen uns von dir senden lassen, als Botschafter, nicht weil wir so schön sind, weil wir es so drauf haben, sondern weil du es wert bist. Und wir danken dir, dass du in deiner Kraft schenkst, dass diese Botschaft auch auf guten Boden trifft, auf Herzen trifft, die sagen, ja, jetzt bin ich bereit, mich darauf einzulassen. Deswegen wollen wir dich bitten, dass wir auf solche Menschen treffen, dass du uns durch deinen Geist zu solchen Menschen führst, immer wieder neu, und wir sehen dürfen, was du schon vorbereitet hast und gewirkt hast, Herr. Amen.